Hallo, herzlich willkommen bei Bonne Chance. Ich bin Petra Michalski und dies ist der Podcast für Chancengleichheit.
Ich habe hier heute zu Gast die Vorsitzende vom Landesfrauenrat in Schleswig-Holstein, Anke Hohmann, und die Geschäftsführerin, ist das richtig, Alexandra Ehlers. Herzlich willkommen, ich freue mich ganz doll, dass ihr da seid.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, für das Interesse. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt heute mit dir zusammen den Podcast machen können, in dem es darum geht, wie mehr Frauen in die Politik kommen können. Ja. Und auch müssen. Ich sag mal zwei, drei Worte so zu mir. Also ich bin Anke Hohmann, bin seit vielen Jahren, also fast 16 Jahren Vorsitzende des Landesfrauenrates Schleswig-Holstein. Und so in diesem Ehrenamt, sage ich mal, auch in die Frauenpolitik, Gleichstellungspolitik immer tiefer hineingekommen. Also das hat sich, denke ich, so von den Anfängen bis heute, glaube ich, das so sagen zu können, Alex nickt schon. Also nicht nur, dass ich da sensibilisierter bin, sondern dass ich da durchaus ein sehr viel klareres und auch kämpferischeres Profil habe als am Anfang meiner ehrenamtlichen Tätigkeit in diesem Kontext von Frauen- und gleichstellungspolitischer Arbeit. Ja, der Landesfrauenrat ist mittlerweile 75 Jahre alt und umfasst so circa 50 Mitglieder, so institutionelle Mitglieder. Das sind zum Teil natürlich reine Frauenorganisationen, wie der größte der Verband ist der Landfrauenverband. Dann gibt es eben auch verschiedene Charity-Organisationen wie die Zonters oder die Sir Optimisten. Es gibt aber auch Frauen aus dem Wirtschaftskontext, also die Business Professional Women. Und wir haben durchaus auch Mitglieder, die also heterogen aufgestellt sind, also die Wohlfahrtsverbände, die Gewerkschaften, der Landessportverband. Und um jetzt nur ein paar zu nennen, und da geht es jeweils darum, dass die Frauensektionen durch die Delegierten dann ihre Verbände bei uns repräsentieren in der Mitgliederversammlung. Wir haben Ehrenmitglieder, außerordentliche Mitglieder und Fördermitglieder. Ja, das erstmal so zu der großen Struktur. Wir sind ein ehrenamtlich siebenköpfiger Vorstand, der diese Arbeit hier voranbringt und werden dabei unterstützt durch unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Alexandra Ehlers, die gleich selber sich noch vorstellt, und Angelika Beck, die bei uns für die Verwaltung zuständig ist.
Mhm. Super. Und was hast du vorher gemacht?
Also das ist ja mein ehrenamtliches...
beruflich jetzt?
Was beruflich, hast du beruflich? Ich bin Pastorin der Nordkirche und war mal ganz klassisch Gemeindepastorin. Dann war ich im Bereich der Kirchenleitung tätig und war über viele Jahre, also zwei Jahrzehnte im diakonischen Kontext tätig. Ja, und bin seit einiger Zeit im Ruhestand und genieße das sehr und finde das auch jetzt so im Ruhestand ganz schön, auch da immer noch wieder mich engagieren zu können.
Ja, super. Vielen Dank, Anke. Und dann würde mich natürlich noch interessieren, Alexandra, wie bist du denn an diese Position gekommen?
Ich bin tatsächlich direkt schon von der Uni hier in Landesfrauenrat, aber auch ich habe den Weg übers Ehrenamt gefunden. Ich war ganz, ganz lange aktiv in Jugendverbänden und habe da sehr viel parteiliche Mädchenarbeit gemacht, also quasi von der Pika auf sozialisiert. Und da war irgendwie klar, Landesfrauenrat, das ist durchaus etwas, was ich kann, weil ich eben ganz viel Gremienerfahrung habe. Und so begleite ich diese Landesfrauenrat jetzt schon die letzten, was sind das jetzt, ja, 12 Jahre. Und das ist einfach schön zu sehen, wie wir uns auch miteinander entwickelt haben und dass wir so nach und nach auch eine Wirksamkeit entfalten. Und es macht einfach verdammt viel Laune, weil das einfach eine sehr vielfältige Aufgabe ist.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Seid ihr denn immer mehrere, die zusammen dann arbeiten an einem Thema?
In der Regel ja. Also wir haben ja den ehrenamtlichen Vorstand, die alle so ihre Herzensthemen haben. Das wechselt dann auch immer mal, so dass wir dann immer in so einem Paar arbeiten, Vorstand, Geschäftsstelle, so dass das dann irgendwie auch gut ergibt, so wie jetzt in diesem Fall mit unserem Paritätsprojekt, wo Anke sich eben nochmal sehr viel mehr engagiert, als sie es eigentlich aus ihrer Vorstandstätigkeit bisher heraus gemacht hat. Und so haben andere Vorstandsmitglieder ihre Themen und die prägen natürlich auch unsere Arbeit dann. Ne? Also wenn Frauen mit bestimmten Themen sich hier reinwählen lassen, bestimmen die eben auch die Agenda. Und so kommen immer wieder neue, andere entwickelte Themen hier rein.
Super spannend. Und eins eurer Themen ist jetzt gerade
Parität.
Ja, genau. Würdet ihr mir das einmal bitte vorstellen? Und zwar für Dove sozusagen.
Ja. Oh. Ja, ich würde immer so sagen, wie würde ich es jetzt der Dreijährigen erklären?
Genau,
aber
genau.
Ist egal.
Genau.
Das ist ja nicht ganz so unanspruchsvoll. Also mein einer Enkel, der hat tatsächlich gefragt, was das denn eigentlich ist. Also unsere Kampagne heißt 50-50 gleiche Macht für alle. Die haben wir im vergangenen Jahr gestartet. Die Vorbereitung liegt schon ein paar Jahre zurück, weil wir im Landesfrauenrat und insbesondere auch im Vorstand auf unserer Agenda ständig das Thema auch von Parität hatten. Also allein durch die Paritätsgesetzgebung in zwei Bundesländern, die dann ja wieder gekippt wurden, also in Thüringen und Brandenburg, war das Thema. Aber es begleitet uns auch durch verschiedenste Anregungen, sage ich mal, auf Bundesebene durch
die Europäische Akademie für Frauen in Führung, ja, genau, in Politik, genau, und Wirtschaft. Na, wir haben das ja schon sehr, sehr lange am Wickel, das Thema. Wir haben im Zuge unseres 65. Jubiläums haben wir so ein bisschen die Geschichte mal ein bisschen aufgearbeitet und es taucht sehr, sehr früh auf, das Thema. Also schon irgendwann in den 50er Jahren taucht das Thema, wir brauchen mehr Frauen in der Politik. Da war es noch nicht so die krasse oder die klare Forderung 50-50, sondern erstmal nur ein Mehr. Mhm. Weil das Mehr waren, also das, was es gab, waren 3 bis 5, so in der Größenordnung waren die Frauen damals im Schleswig-Holsteinischen Landtag vertreten. Also insofern kam das immer, dieser Wunsch, und der prägt ganz viel von unserer Arbeit. Mhm. Weil es eben so, wenn dann wir mehr Frauen in den Parlamenten und Gemeindevertretungen hätten, würden manche Entscheidungen möglicherweise anders ausfallen und vielleicht auch dann mehr auf die Lebensrealitäten von Frauen Rücksicht nehmen.
Davon bin ich überzeugt, ja.
Ich würde das ganz gern, ich würde das vielleicht nochmal kurz ein bisschen weiter aufmachen, dass wir das jetzt nochmal aufgegriffen haben und auch so fokussieren mit dieser Kampagne, hängt tatsächlich auch zusammen, dass wir gesagt haben, es braucht jetzt eine Bewegung in Schleswig-Holstein, und zwar nicht mit der Initiative, eine Paritätsgesetzgebung zu erwirken zu dem jetzigen Zeitpunkt, sondern um die Gesellschaft zu informieren, zu sensibilisieren, um ins Gespräch zu kommen, warum es denn überhaupt notwendig und gut ist, wenn Gremien, nicht nur der Landtag, sondern auch Kreistage und Gemeindevertretungen gleichermaßen von Frauen und Männern in der Arbeit wahrgenommen werden.
Mhm. Warum ist denn das so wichtig? Das können auch Männer machen. Männer können doch für mich mitentscheiden.
Ja, ich glaube, Alex hat ja eben schon darauf hingewiesen, dass manche Entscheidung anders fallen würde, wenn sowohl Frauen wie auch Männer den Blick aus ihrer jeweiligen eigenen Sozialisation heraus, aus ihrem Hintergrund des Denkens, des Handelns mit einbringen, weil wir als Frauen und Männer nun einfach unterschiedlich sind, auch in der Wahrnehmung von Themen, von Schwerpunkten und wie man auch einen Zugang findet, Dinge umzusetzen. Da gibt es große, große Verschiedenheiten. Und ich muss jetzt nicht hier irgendwelche Statistiken bemühen, um zu sagen, es gibt ja die Erfahrung, dass gemischte Gruppierungen deutlich effektiver und effizienter sind in den Ergebnissen. Also das kennt man aus der Wirtschaft, das kennt man aus vielen anderen Kontexten, und der Politik würde es einfach gut tun.
Bloß eben, dass sozusagen es heißt, die Parlamente repräsentieren das Volk. Und das Volk sind eben wir alle und nicht nur die Männer. Mhm. Und deswegen müssen wir einfach mit 50% in die Vertretung und Parlamente. Von mir aus auch mit 51%. Da bin ich gar nicht so. Das geht, also 100% geht auch. Also das geht ja auch in die andere Richtung.
Richtig, also, wir können ja jetzt mal ein paar Jahrhunderte nur mit Frauen regieren. Das wäre doch auch.
Genau.
So, ihr habt jetzt also diese Kampagne am Start, 50-50. Wie sieht die denn aus? Was macht ihr? Was habt ihr für Aktionen?
Ja, was haben wir für Aktionen? Wir haben gesagt, die zentrale Forderung dieser Kampagne ist die Verwirklichung des Artikel 3 Absatz 2 im Grundgesetz. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Mhm. Soweit erstmal zum Ziel. Diese Kampagne hat einen interessanten Aufbau. Wir sind gestartet mit einem Social-Media-Bereich. Das heißt, wir haben erstmal Persönlichkeiten in Schleswig-Holstein für unsere Kampagne gewonnen, also 6 Personen, ich sage auch gleich, wer es sind, die sozusagen BotschafterInnen für dieses Thema sind. Also die davon überzeugt sind und aus ganz unterschiedlichen Bereichen unserer Gesellschaft kommen. Und diese Personen haben wir gewonnen und haben mit denen nicht nur Fototermine gehabt, wo wir sie auf Plakaten abgebildet haben, sondern es gibt auch Videos, wo alle 6 sozusagen ihre Positionen aussagen. Das war ganz wichtig, dass wir also in den Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram unterwegs sind. Wir haben eine eigene Landingpage im Landesfrauenrat auch für diese Kampagne entwickeln lassen. So, und diese Personen und Persönlichkeiten sind ganz vorne an unser Ministerpräsident, der ehemalige und der neue Daniel Günther, der diese Kampagne ganz und gar unterstützt. Ich sag mal, aus der Politik noch namhafte Persönlichkeit haben wir Serpil Medjatle, also die Landesvorsitzende der SPD, gewonnen. Wir haben dann die Bloggerin Julia Nissen, also die als Deichdern bekannt ist, also die sozusagen übers Land blockt, gewinnen können. Wir haben Kerstin Brun, die paralympische Goldmedaillenschwimmerin, Meno Schrader, unseren Wetterexperten in Schleswig-Holstein, und wir haben Henrik Pekeler, der ja beim THW bekanntermaßen als Handballspieler und auch in der Nationalmannschaft gespielt hat, Vater von 3 Töchtern. Diese 6 Personen haben wir gewinnen können, und ich kann nur einfach eine kleine Werbung hier einlegen. Also man möge doch mal auf diese Seite gehen, wenn man auf 50-50 gleiche Macht für alle geht, dann kommt man auch zu diesen Videos. Also das ist ein zentraler, großer Baustein, die dann sozusagen als BotschafterInnen und weitere KommunikatorInnen diese Kampagne auch mit protegieren. Dann ist das Ganze so angelegt, dass wir über verschiedene Fachveranstaltungen und auch so Engagements, die dann auf der kommunalen Ebene auch angefragt werden. Also die Gleichstellungsbeauftragten als Beispiel sind eben auch wichtige Kommunikatorinnen, Multiplikatorinnen für diese Kampagne. Das ist mal so im Groben skizziert. Wir haben 3 Fachforen. Also 2 Fachforen haben bisher stattgefunden. Das eine war ausgelegt mit dem Schwerpunkt, was muss sich eigentlich innerhalb der Parteien verändern, damit wir hier zu einer paritätischen Wahrnehmung auch von Mandaten kommen können. War eine ganz spannende Veranstaltung. Dann gab es einen Blick in den europäischen Kontext. Wir haben mit der finnischen Botschafterin nicht nur ein Interview, sondern also wir haben das haben wir als digitales Format gemacht, hatten dabei aber eine bundesweite Resonanz auch von Interessierten, die dieses mitgehört und miterlebt haben. Also wie ist es in Finnland, wo es keine Quotenregelung gibt, aber gleichwohl so viele auch junge Frauen in Regierungsverantwortung stehen. Mhm. Das war das zweite, und das dritte Fachforum wird noch kommen, wo wir das Ganze also tatsächlich auch nochmal juristisch ausloten werden, weil das Argument, dass Paritätsgesetzgebungen ja verfassungswidrig seien, da gibt es ja durchaus unterschiedliche Sichtweisen drauf.
Ja, ja, hochspannend. Wie können wir als Gleichstellungsbeauftragte euch da unterstützen?
Mitmachen, also tatsächlich. Dass wir haben ja jetzt ja die Landtagswahl, haben wir hinter uns. Und quasi zeitgleich auch die nächste Wahl schon im Blick mit der Kommunalwahl am 14. Mai 2023, wo wir jetzt quasi über den Sommer in den Herbst hinein Leute motivieren wollen, sich überhaupt mit den Gedanken auseinanderzusetzen, ein politisches Mandat anzustreben, und sie dann aber auch daran zu unterstützen, diesen Weg auch zu gehen. Also da geht es auch viel um Information. Wir mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde haben wir eine Broschüre, einen Praxisleitfaden für den Einstieg in die Kommunalpolitik entwickelt. Keine Ahnung, also die ersten 100 Tage als Kommunalpolitikerin begleiten soll. Wie mache ich das? Wirklich sehr praktische Tipps. Und ich glaube, dass die Gleichstellungsbeauftragten und auch die Parteien und Frauennetzwerke vor Ort ein ganz wichtiger Moment sind, Frauen zu vernetzen, auch über Parteigrenzen hinaus. Weil wir müssen die Strukturen verändern, damit mehr Frauen dabei sind. Es geht um den Klassiker wie Sitzungszeiten. Es geht aber auch um Frage von, wie reden wir miteinander? Das Sagbare, das ist zumindest unser Eindruck, hat sich ein wenig verschoben. Und da als Abgeordnete, als Vertreterin klare Positionen zu haben, wie wir miteinander umgehen, sie dann auch zu begleiten. Und am Ende braucht es eben dann immer sagen quasi Leute, die auch, so wie ihr es als Gleichstellungsbeauftragte macht, beharrlich daran erinnern, dass es eben noch nicht erreicht ist, das grundgesetzliche Ziel.
Nee. Also ich habe mich hier in Schwarzenbek auch schon ganz schön damit beschäftigt. Und für mich war der Auslöser. Wir haben einen sehr, sehr wichtigen Ausschuss, nämlich den Hauptausschuss. In anderen Orten heißt er mitunter anders, aber bei uns ist es der Hauptausschuss, der ist rein männlich besetzt. Und auch meine Vermutung ist, dass manche Beschlüsse anders gefasst würden, wenn da mehr Frauen wären. Und ich auch vermute, wenn die Frauen wüssten in Schwarzenbek, welche Prioritäten die Männer da manchmal setzen, würden Sie schon auch den Eindruck haben, huch, da muss ich mal was machen. Ich habe versucht, einen Workshop zu initiieren. Bei einem Aufruf waren es gerade mal 2 Frauen, die zusätzlich zu denen, die jetzt schon aktiv sind, mitmachen wollen würden. Und das erlebe ich als unheimlich schwierig und mühselig, Frauen überhaupt erst dahin zu bewegen, Politik zu machen. Habt ihr da Tipps für mich?
Bevor wir zu den Tipps kommen, würde ich das erstmal gerne noch ein Stück weiter also unterfüttern. Es ist in der Tat so, ich glaube, da bist du nicht die Einzige, die so eine Resonanz erfährt. Also ne, du lädst ein und es sind dann 2 Interessierte, wo man so denkt, hallo, wo sind die Frauen denn? Warum habt ihr, warum habt ihr nicht von euch aus ein Interesse, hier die Politik vor Ort mitzubestimmen? Ja. Und das geht auch doch euch im Wesentlichen an. Ja. Und das eine ist, wie wird eigentlich die Kultur wahrgenommen? Mhm. Also die Gesprächskultur, die Debattenkultur, also in einer Gemeindevertretung. Es ist ganz oft so, dass Frauen sagen, also wenn ich da einmal gewesen bin, dann gehe ich da nie wieder hin. Richtig. Also dafür ist mir die Zeit zu schade. Also das sind oftmals Rückmeldungen. Oder die eigentlichen Entscheidungen werden dann doch woanders getroffen. Ne? Also so, ja. Also gar nicht in der Sitzung, sondern dann irgendwie, ich will jetzt gar nicht sagen, am Stammtisch. Wie erlebe ich das eigentlich, wie Themen, die vor Ort anstehen, in einer Art besprochen, diskutiert, erarbeitet werden, wo es um die Sache geht und wo es nicht nur um persönliche Animositäten geht, also wer sich ja durchsetzen kann mit irgendwelchen Statements. So, und das ist schon mal erstmal so dieses, ach naja, nee, dafür ist mir die Zeit zu schade und die Uhrzeiten sind auch immer schwierig, dann ist das Thema der Kinderbetreuung und so weiter. Und oftmals ist es so, dass Frauen einfach durch ihre soziale Rolle entweder auch berufstätig und möglicherweise dann auch noch das, also nicht nur Kinder, sondern vielleicht dann ja auch Eltern, die pflegebedürftig sind, also wo sich sozusagen ein breites Feld auftut, was, das ist jetzt nicht ausschließlich so, aber was schwerpunktmäßig immer noch bei den Frauen an zusätzlicher Belastung und Aufgabe hängen bleibt. Also die Corona-Situation hat es sehr deutlich gemacht. Wir haben auch dazu eine Studie mit der Fachhochschule hier in Kiel gemacht. Das Ergebnis auch da war, die Hauptlast der vielfältigen Aufgaben mit Homeschooling und mit Homeoffice und mit dem Gesamten, was es dann noch an Versorgungsnotwendigkeiten zu Hause gegeben hat, dass das schwerpunktmäßig dann doch wieder bei den Frauen hing. Mhm. Also von daher gibt es einfach erstmal eine natürliche Zurückhaltung und Barriere und nachher kommen wir dann nochmal dazu, was triggert Frauen denn zu sagen, ey, ich setze mich da jetzt mal doch mit ein und ich versuche da jetzt mal irgendwie mitzuarbeiten und mitzumischen.
Mhm. Das Zauberwort ist Zeit an der Stelle tatsächlich. Mhm. Wir müssen, wenn wir Frauen in die Politik holen wollen und ihnen die Möglichkeit geben möchten, das auch zu entfalten, müssen wir sie an anderer Stelle zeitlich entlasten. Und solange wir eine ungleiche Verteilung von Sorgearbeit haben, also wer kümmert sich um Familienangehörige? Wer sorgt dafür, dass Kids Verabredungen haben, dass Sozialkontakte bestehen für die Familie und so? Das sind in der Regel die Frauen. Und solange wir da ein krasses Ungleichgewicht haben, haben die einfach de facto keine Zeit, keine Energie, sich noch quasi fürs Gemeinwohl einzusetzen. Das ist ja das leistungspolitische Thema, die Umverteilung von Sorgearbeit bezahlt und unbezahlt. Das müssen wir mitlösen, wenn wir über 50-50 reden. Und das andere ist tatsächlich, wie kriegen wir Frauen in die Politik? Ich glaube, es geht nur über eigene Betroffenheit und eigene Themen, weil wenn ich mich für etwas ehrenamtlich engagiere, und das ist Kommunalpolitik, muss es zwei Dinge tun. Entweder muss es sinnvoll sein oder es Spaß machen.
Ja.
So, und das ist jetzt so die Frage, macht Kommunalpolitik Spaß? Ist sie sinnvoll? Sinnvoll ist sie mit Sicherheit, und für bestimmte Menschen macht es auch Spaß, aber eben für bestimmte Menschen auch nicht. Und ich glaube, wir müssen ein wenig keine Leichtigkeit in gerade in Kommunalpolitik kriegen, so dass es beides macht. Und ich glaube, es geht über eigene Betroffenheit. Wir müssen ja nicht nach ins Herzogtum gucken, nach Schwarzenberg, sondern die Debatte um die Geburtsklinik in Eckernförde, wo ein Kreistag, der mit einem hohen Männeranteil, hat, entschieden hat, aus bestimmten Gründen diese Geburtsklinik dicht zu machen. Möglicherweise wäre diese Entscheidung anders ausgegangen. Die wirtschaftlichen Zwänge wären sicherlich dieselben gewesen. Aber es hätte eine andere Debatte darüber gegeben, wenn mehr Frauen in diesem Parlament gesessen haben, die wissen, was es bedeutet, ein Kind auf die Welt zu bringen und welche Infrastruktur dafür unbedingt notwendig ist. Ganz viele Menschen, mit denen wir sprechen, reden über diesen Klassiker: Ich hatte keine Kinderbetreuung bei mir am Ort, also habe ich mich dafür engagiert, dass es sie gibt. Und diese Beispiele herauszustellen, welche Wirksamkeit ich entfalten kann, wenn ich mich engagiere. Ich glaube, da können wir die ein oder andere gewinnen, aber nur, wenn wir zeitgleich dafür sorgen, dass die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und politischem Mandat funktioniert.
Also mir war natürlich gleich eingefallen, sich an die Frauen zu wenden, die sich sowieso schon engagieren. Ne? Also Frauen im Elternbeirat. Ich bin nun aber selber auch politisch engagiert, und ich weiß, ich kann nicht mehrere Ehrenämter dann machen, wenn ich junge Mutter bin. Und ich habe mich jetzt schon dafür entschieden, mich da zu engagieren, wo ich jetzt auch gerade mein Kind drin stecken habe. Und dann noch in die Stadtverordnetenvertretung zu gehen, das schaffe ich dann einfach nicht mehr als junge Mutter. Und bin selber jetzt so ein bisschen zu dem Fazit gekommen, also eigentlich müssen wir Frauen, die noch keine Familie haben, versuchen zu gewinnen, und dann wieder die, wo die Kinder schon größer sind, die ihre Freizeitgestaltung schon alleine machen und abends auch mal alleine ins Bett gehen, so ich sag mal ab 15, wo man sich nicht mehr so einen Kopf macht.
Ja, genau. So, also man muss nicht alles in diese genau, muss nicht alles in diese Phase stecken, wo es ja auch, da geht es ja auch darum, beruflich seinen Weg zu finden, Familie zu haben, möglicherweise noch das Thema Wohnen irgendwie zu lösen und so. Da ist ja so viel los in das, keine Ahnung, 10 Jahren des Lebens.
Ja.
Dann auch noch Politik zu machen, das überfordert Leute, glaube ich, auch ein bisschen.
Ja,
genau. Aber das tut es für beide Geschlechter. Ja, bei den Männern fällt es halt nur nicht so auf, weil sie sich halt um bestimmte Sachen nicht, oder einige Männer sich um bestimmte Sachen nicht kümmern. Und sie sind viel früher in der Politik. Du sagtest ja, wir brauchen diejenigen, die noch keine Familie haben.
Ja.
Die sind tatsächlich, die Jungs fangen viel früher an, sich in Parteien zu engagieren.
Ja.
Ne, also keine Ahnung, bei den jungen Liberalen, bei der jungen Union, und sind damit einfach quasi schon ein bisschen in die Richtung geschoben, und dann wachsen sie da organisch herein, als wenn dann irgendwann eine Frau dazukommt, die in diesem System noch nicht aktiv war.
Genau, woran liegt das eurer Meinung nach, dass Männer da irgendwie so einen schnelleren, leichteren Zugang haben?
Ich glaube, das eine, was Alex eben sagte, also Jungs, auch in der Schule, das fängt da an. Das ist jedenfalls nicht nur eine Beobachtung. Ich glaube, das würde man auch statistisch belegen können, dass es da den Einstieg gibt. Warum das so ist, das kann ich nicht sagen. Aber die sind dann da schon politisch engagiert, und dann geht es auch schon los, dass sie sozusagen die Vertretung auch auf der kommunalen Ebene dann schon sehr früh versuchen wahrzunehmen. Das sind überwiegend eben Jungen. Im Moment beobachte ich allerdings, dass ja sehr viele junge Frauen sich in dem klimaaktivistischen Kontext bewegen. Ja. Also das finde ich zum einen eine sehr ermutigende, aber auch eine spannende Beobachtung, dass es da Mädchen, junge Frauen sind, die da auch ein politisches, nicht nur Interesse haben, sondern da auch tatsächlich ganz massiv aktiv sind.
Die müssen wir halten, Alexandra.
Ich habe den Eindruck, bin mir aber noch nicht hundertprozentig sicher, dass es so ein Merkel-Faktor ist. Wir haben über lange Jahre einer Kanzlerin Frauen in verantwortlichen Positionen auf Bundesebene, auch in den Ländern und der Kommunalpolitik, dass Mädels so langsam begreifen, sie können Politik machen. Es ist völlig normal, dass Frauen, Mädchen Politik machen. Wir haben einfach einen Aufholfaktor. Die Zeit hat vor ein paar Jahren Untersuchungen gemacht, dass es insgesamt mehr Männer gab, die Hans heißen oder hießen, als parlamentarische, also Staatssekretärin auf Bundesebene insgesamt Frauen waren. Ja. Also es ist so ein bisschen gleich und gleich gesellt sich gern.
Ja.
Und deswegen müssen wir mehr Frauen haben, damit es am Ende noch mehr werden. Ja. Mhm. Also ich glaube sozusagen, die lange Kanzlerinschaft von Frau Merkel, da werden wir von profitieren. Das merken wir nur noch nicht.
Ich habe auch den Eindruck, also zum einen haben wir jetzt endlich mal Vorbilder, wir Frauen, also wir sehen das irgendwie vermehrt. Zum anderen verschiebt sich aber auch so ein bisschen die Wahrnehmung dahingehend, ach, die Gleichstellung ist doch erreicht, hallo, wir haben Frau Merkel, wir haben Frau von der Leyen in Europa sitzen, wir haben irgendwie Verteidigungsministerinnen, was das denn nun, einen absoluten Männersektor, und selbst das ist weiblich besetzt, also was wollt ihr eigentlich noch? Wenn man dann aber nochmal nachrechnet, sind es immer noch nur 30% Frauen im Bundestag.
Das ist ja auch das Gute an so einer Quote. Die wirkt ja in zwei Richtungen. Wenn man sagt, wir wollen eine 50-50-Quote haben, die sorgt ja auch dafür, dass 50% der Männer in den Vertretungen sitzen.
Genau.
Also es ist ja auch für die eine Möglichkeit, sich da einen Platz zu verschaffen.
Ja, genau.
Ich würde ganz gerne nochmal diesen Bogen wieder dahin auch gerne spannen, den Alex auch schon aufgemacht hatte. Also das eine sind tatsächlich Vorbilder, also Rollenprofile, also wie kann ich mich identifizieren? Und ich glaube, da hat diese Ära Merkel, so nenne ich das jetzt auch mal, einiges dazu beigetragen, was auch da so einen Push gegeben hat. Das andere ist tatsächlich auf der strukturellen Ebene, das ist ja eher so eine Sozialisationsthematik. Also was wir an Veränderung gesellschaftlich brauchen, dass auch die klassisch zugewiesenen Aufgaben von Frauen und Männern, also nicht nur einfach geschlechtsspezifisch determiniert sind. Also das Thema der Sorgearbeit, also im umfassenden Sinne, ist nicht qua Geburt und per Gesetz eine Zuständigkeit von und für Frauen. Aber unsere Gesellschaft ist noch nicht so weit, dass es auch eine Selbstverständlichkeit schon für Männer hat, auch in diesen Bereichen tätig zu sein. Wir brauchen einfach auch auf der strukturellen Ebene Veränderungsprozesse, das kann man nicht übers Knie brechen, das kann man auch nicht mit der Brechstange erzwingen, sondern da braucht es einen kontinuierlichen Veränderungsprozess.
Eine Politikerin hier im Herzogtum Lauenburg erzählte mal in so einem Kopfnetzwerk, das kennt ihr sicherlich auch, ne? Dieses kommunalpolitische Netzwerk für Frauen. Und da war eine ganz alte Häsin dabei, die nun schon seit 20, 30 Jahren Politik macht, und die sagte, das wäre ganz klar nicht gegangen, wenn mein Mann nicht den Haushalt und die Kinder übernommen hätte. Und das haben wir mal so durchdekliniert. Also Männer, wenn die nach ihrem Fulltime-Job dann auch noch in die Politik gehen, ist das immer so ganz normal. Das machen die auch ganz selbstverständlich. Da wird auch nicht groß gefragt. Das gibt es in diesem Selbstverständnis für Frauen noch nicht. Die würden vielleicht bestenfalls ihren Mann fragen, du, ich würde gerne, würdest du dann den Haushalt übernehmen? Ich würde gerne Politik machen wollen. So und so viele Abende sind das, wo du dann ganz selbstverständlich auch zu Hause sein musst, um die Kinder zu versorgen, weil dann bin ich außer Haus. Das finde ich total interessant. Das kenne ich auch so von mir. Der erste Impuls ist, oh, ich müsste dann erstmal meinen Mann fragen, ob der das überhaupt machen würde. Während Männer so vollkommen selbstverständlich dann nach der Arbeit eben auch gleich durchrutschend irgendwie zur Ausschusssitzung. Ich will ja gar nicht dahin kommen, dass Frauen auch unfragend diese Ausschüsse dann machen. Das wäre ja toll, wenn wir uns in der Zukunft dahingehend bewegen würden, dass die Familien das unter sich klären. Also du möchtest gerne deinen Sport machen, okay, dann bin ich immer Dienstagabend zu Hause. Ich möchte aber gerne Politik machen. Dann bist du bitte dann und dann zu Hause, und dass sie das so untereinander aushandeln. Aber dass es für Frauen auch selbstverständlicher wird, dass sie nach der Arbeit einfach auch mal direkt in die Ausschusssitzung gehen können, ohne vorher noch das Abendessen schnell fertig zu machen oder den kranken Vater zu versorgen oder so, sondern dass das eigentlich, ja, dass es ein Selbstverständnis bekommt. Das würde ich ganz schön finden, aber das ist ein Weg.
Ich glaube, da gibt es auch schon viele Frauen, die das sozusagen oder Paare, die das ausgehandelt haben, aber die sind nicht in der Politik angekommen. Das sind einfach noch zu wenige, die sich diese Räume geschaffen haben. Mhm. Aber wenn wir da auf diesem Pfad weitergehen, sagen Strukturen verändern und Menschen, Paare dazu bringen, das auch miteinander auszuhandeln, könnte es was werden, und das versuchen wir eben mit der Kampagne, dass wir auf der einen Seite informieren, sensibilisieren, dass hier etwas nicht stimmt und auf der anderen Seite die Strukturen aufnahmebereit zu machen und sich zu bewegen, dass sie sich verändern müssen, wenn sie andere haben wollen. Und es ist viele junge Leute wollen genau das Gleiche, also egal welches Geschlecht sie haben. Das ist also kein frauenspezifisches Problem an manchen Stellen, weil die jungen Leute kommen auch nicht in die Kommunalpolitik. Und vielleicht ist das am Ende ein Hebel, den wir haben.
Aber ich glaube, Alex, dass ich da jetzt gerade auch etwas, dass das wirklich eine Veränderung ist. Also, dass die jüngere Generation, und da meine ich jetzt auch nochmal, also so von denen, die jetzt im Aufbau von eigener Berufstätigkeit und Familiengründung und so sind, dass es zunehmend jetzt so ist, dass Männer auch zu gleichen Anteilen an der Erziehungsaufgabe Anteil haben möchten. Also das, glaube ich, das kommt jetzt verstärkt. So, und genau das Aushandeln, das haben wir gerade auch bei unserer Corona-Studie ja auch gesehen, also ne, wie Paare so Dinge aushandeln, wie sie das machen. Also das finde ich sehr ermutigend. Und das eine ist, dass wir jetzt gar nicht im Sinne von der stete Tropfen höhlt den Stein, sondern wir brauchen tatsächlich eine Bewegung. Also mit Bewegung meine ich jetzt Tempo, also dass sich das entwickeln kann. Und das andere ist, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, wo ich so denke, okay, aber ob wir über so eine Quotenregelung jetzt nochmal ernsthafter und auch deutlich radikaler nochmal nachdenken müssen, dazu können wir auch ein paar Dinge sagen an Erkenntnissen, die wir jetzt mit unserer Kampagne, die ja bis zur Landtagswahl jetzt gelaufen ist, mit den Ergebnissen, da können wir gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen. Also warum es auch diese andere Bewegung von Regelwerk, ich will jetzt noch gar nicht von Gesetz sprechen, aber von verbindlichem Regelwerk braucht, um auch da von der anderen Seite noch mal mehr Power reinzubringen.
Mhm. Bei dem Thema Väteranker, da bin ich ja grundsätzlich total bei dir, aber es geht eben nicht nur darum, eine Vaterrolle auszufüllen, sondern auch die gesamte Care-Arbeit, weil solange sozusagen er zwar die Kinder ins Bett bringt, aber die Mutter dazu vorher einkaufen, das Abendessen kocht, hinterher den Abwasch macht, die Wäsche wäscht, ist der Zeitgewinn halt ein geringerer, als wie wenn das sozusagen wirklich einer echten Arbeitsteilung passiert. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen. Ich finde es super, wenn die Väter da irgendwie sich engagieren und auch Aufgaben übernehmen. Aber ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr bei vielen, ne?
Also das war, Alex, völlig d'accord. Ich glaube, das ist auch gar kein Widerspruch, sondern oder kein Gegensatz, sondern für mich war das einfach jetzt nur einmal an diesem Beispiel, wie sich die Rolle von Vätern verändert. Und das andere ist ja nochmal auf der Strukturebene nochmal erweitert. Genau. Also wenn ich zum Beispiel überlege, dass ein Teil meiner Schwiegersöhne, das sind ja nun irgendwie auch so, ich sag mal, die Alterskohorte von Mitte, Ende 30 bis an die in die Anfang 40er. Also wenn die in Elternzeit gehen wollten, dann war es tatsächlich noch, also jetzt in der freien Wirtschaft, dann die Ansage, das überlegen Sie sich mal gut, ob Sie diese Elternzeit nehmen wollen. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, was es dann für Ihre weitere Karriereplanung bedeutet. Also, ja. Also das ist ja auch wieder, das ist so ein systemisches Phänomen und Problem, was wir haben, und zeigt einfach auch nochmal, dass wir wirklich in der gesamten Breite der Gesellschaft, also nicht nur was eigene Familienbilder, Familienrollen, sondern wie Berufsleben sich auch anders gestalten kann, was die Wirtschaft dazu tun kann, was also auch alles, was im öffentlichen Dienst ist. Also da wird ja auch schon eine Menge getan. Also ich glaube, das ist so umfassend zu sehen, und genau dann auch natürlich, dass Care-Arbeit eben nicht nur heißt, mal abends die Kinder ins Bett zu bringen. Es ist sehr viel komplexer.
Ja, ich finde das aber sehr spannend, was du sagst, Anke, mit dieser neuen Art von Vätern und Elternzeit nehmen und so. Dazu haben auch Gesetze geführt. Also erst durch das Elternzeitgesetz und mit dem Elterngeld, was erst dann greift, wenn der Vater auch so und so viel Erziehungsmonate nimmt, wo dann auch der Arbeitgeber, der häufig ja monetär denkt, sagt, na klar, sie wären ja schön blöd, wenn sie jetzt diese Elternzeit nicht nehmen würden. Na klar, bekommen sie die. Also aus so einer finanziellen Seite gibt es unheimlich viel Verständnis dafür, dass man dann diese Elternzeit auch nimmt. Und das ist so irre. Also weil das bedingt sich dann gegenseitig. Auf einmal ist der Mann nicht mehr der Blöde, der unter dem Pantoffel der Frau steht oder ich weiß nicht was, sondern er ist einer, der klug denkt und vorausschauend und finanziell für die Familie gut denkt und weise ist und dann natürlich diese Elternzeit nehmen muss. Und das kriegen wir dann schon irgendwie hin hier in unserem Betrieb. Also das hat sich ja jetzt tatsächlich auch durchgesetzt. Ich finde das eine tolle Entwicklung, aber die kann man politisch durchaus lenken.
Genau, und da ist natürlich noch Luft nach oben, ne?
Ja,
also
genau.
So auf dem, sowohl was Elternzeitregelungen angeht, also da würde ich sagen, das ist schon ein guter Weg, aber da geht noch mehr. Also so eine Überschrift könnte da eben auch Anerkennungskultur sein, beziehungsweise das, was es an gesetzlichen Regelungen gibt, die auch Männer, also jetzt Väter konkret, noch mehr in eine verbindliche Mitwirkung von Erziehungszeiten gebracht haben. Und mein Gedanke war so, vielleicht brauchen wir einfach noch mehr so für bürgerschaftliches Engagement, dass es sowas wie Credit Points gibt, die also junge Menschen auch schon sammeln können, die ihnen eine Bevorzugung auch für Studiengänge oder für Berufsausbildung und letzten Endes vielleicht auch bis dahin, dass es auch eine verbindliche Grundlage gibt, so etwas mitzubringen für die Berufstätigkeit.
Mhm. Aber du sprachst ja eben über Engagement und Wertschätzung von Engagement. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass Kommunalpolitik, es ist ja auch ein Ehrenamt, dass das die gleiche Wertschätzung erfährt, wie ist das Ehrenamt in einem Sportverein, bei den PfadfinderInnen, als Rettungsschwimmer, dass es genau die gleiche Wertschätzung erfährt, wie alle anderen Arten von Engagement. Ja. Und dadurch vielleicht auch ein Tick selbstverständlicher und normaler wird, sich kommunalpolitisch zu engagieren. Weil wer sozusagen in einem Sportverein eher in der Funktionärsebene unterwegs ist, da ist der Schritt in die Kommunalpolitik nicht mehr ganz so groß.
Ja.
Ich glaube, da müssen wir nochmal hingucken, dass wir die Frauen dann auch vielleicht sagen, schon noch mehr in die Vereine kriegen und dort sozusagen sich auszuprobieren, dass der Schritt kleiner wird.
Ich will die gar nicht in die Vereine schicken. Die sollen gleich in die Kommunalpolitik.
Okay.
Den Umweg will ich gar nicht haben. Ich will die Frauen jetzt sofort, und zwar morgen schon.
Wir haben ja auch Zeitdruck. Also die Kommunalwahl kommt ja, ne?
Ja.
Und da, glaube ich, hat sozusagen diese lange Kanzlerinnenschaft von Frau Merkel, aber auch eine Ursula von der Leyen, jetzt eine Annalena Baerbock, die bringen uns da weiter. Weil es eben völlig normal ist, dass Frauen an herausragenden politischen Positionen sind. Und damit irgendwie Kinder, die jetzt sozusagen aufgewachsen sind, das sind ja schon wirklich, das sind ja teilweise junge Erwachsene, die wachsen anders auf, als wie wir noch alle aufgewachsen sind. Und ich glaube, dass sozusagen wir dort sozusagen ein wenig Rückenwind erfahren werden für die nächste, vielleicht übernächste Generation von PolitikerInnen. Also Kommunalwahl, was ist das dann? 2033, glaube ich, werden dort ganz andere Menschen sitzen, die anders sozialisiert sind und vielleicht auch einen anderen Politikstil betreiben.
Das hoffe ich. Genau, das bringt mich nochmal zu dem Punkt zu sagen, dass Frauen mehr ermutigt werden sollten durch uns. Zum Beispiel, dass sie eben auch nicht von diesen gegebenen Strukturen so abhängen. Also sie können eben auch mitgestalten. Jetzt nicht nur, dass die neue Schule gebaut wird, sondern auch, wie man zu den Beschlüssen findet, wie wir diese Diskussionskultur gestalten in der Politik. Frauen sind häufig so schockiert, du sagtest das schon, Anke, am Anfang. Die gehen da einmal rein und dann sagen sie, das tue ich mir nicht an, das muss ich mir nicht nochmal anhören. dass sie ermutigt werden, sich hinzusetzen und den Ausschuss zu sagen, das ist jetzt aber eine komische Atmosphäre hier, wenn ich mal kurz fragen darf, muss es so sein, ist das jetzt so gegeben oder können wir das vielleicht auch anders machen oder können wir es vielleicht nächste Woche nochmal anders besprechen, weil so fühle ich mich damit nicht wohl. Also das, da haben sie alles Recht der Welt, finde ich. Und alleine das zu machen, da muss man schon ganz schön Chuzpa haben und sich ganz schön sicher fühlen, so in dem, was man so tut. Aber mein Plädoyer ist ja immer, geh zusammen mit einer Freundin in den Ausschuss oder mit einer Bekannten, mit der du schon dich mehrfach erfolgreich gestritten hast. Lass uns doch mal zusammen Politik machen, weil dann ist es natürlich leichter, wenn man gemeinsam neu einsteigt.
Ja, das und zu Beginn so einer Legislatur auch miteinander festzulegen, sich nicht nur auf politische Ziele zu einigen, sondern miteinander festzulegen, wie man miteinander arbeiten möchte. Und da gibt es, gibt viele formale Möglichkeiten jenseits von dieser, von dem Ende, also der Verordnetenversammlung selber, vorher geschlechtergerechtere Gremienarbeit zu machen. Ne? In Hessen haben sie jetzt bei den Grünen frisch eingeführt die sogenannte Frauenabstimmung. Was ist mit sowas wie getrennten Redelisten, also Stichwort Reißverschluss, Begrenzung von Redezeiten und. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, die vielleicht nicht in die Stadtverordnetenversammlung, weil die ja doch sehr strukturiert und sehr, sehr klar ist. Aber alles, was vorher passiert, gibt es sehr viel Gestaltungsspielräume. Und da ein bisschen Mut zu haben, diesen Gestaltungsspielraum zu nutzen. Und wenn wir dann mehr als 2 Frauen haben, dann wird das was. Ich bin da optimistisch.
Ich glaube, Mut ist das eine. Fantasie braucht man dafür, glaube ich, auch. Und man braucht auch da wieder Best-Practice-Beispiele. Also das ist ja erstmal nicht so gegeben. Und ich glaube nicht, dass automatisch, wenn 1 oder 2 Frauen jetzt mehr in so einer Stadt- oder Gemeindeversammlung wären, dass das automatisch passiert. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass durch so ein Engagement wie jetzt durch dich, Petra, als Gleichstellungsbeauftragte, wenn so ein Impuls mal hineingetragen würde, ja, dass es da auch eine Chance mal gibt. Also man kann uns auch gerne dazu einladen, also um einfach so Ideen auch zu vermitteln. Wie kann man einfach auch eine Gesprächskultur verändern? Also dass es einfach eine andere Form auch der Diskussion oder der Diskurse geben kann. Also das fällt nicht einfach nur vom Himmel. Das ist etwas, was man wirklich sich richtig als Agenda vornehmen muss und auch ein bisschen davon wissen muss, wie sowas funktionieren kann. Also was es da für eine, ich sag mal, Klaviatur gibt, auf der man sich da, auf der man spielen kann.
Großartig, tolle Idee.
Und deutlich zu machen, dass wir mit unserer parlamentarischen Demokratie wirklich eine Chance haben, dass jede und jeder Bürger, jede Bürgerin mitwirken kann an dem, was politische Meinungsbildung ist. Also das ist ja großartig, dass wir das hier, wie das bei uns in Deutschland aufgebaut ist, dass wir also auf der kleinsten Ebene, also der kommunalen Ebene, die Möglichkeit haben, dass jede und jeder sich einbringen kann. Mit eigenen Ideen, mit Fragen, mit Anregungen, also einem Auffächern von wo müsste es denn hingehen? Also das ist ja gelebte Demokratie, wenn das da anfängt. Und nicht immer nur der Blick nach oben, die in der Politik da oben oder so.
Hast du recht.
Also dass es nicht so anonym bleibt, sondern dass es so konkret wird. Es betrifft dich, es betrifft mich und du und ich, wir haben die Möglichkeit hier mit Einfluss zu nehmen.
Du kannst morgen sofort anfangen, wenn du ein Interesse hast, irgendwas zu gestalten in deiner Stadt. Fang morgen damit an.
Und genau da ist unsere Broschüre Frauen in die Kommunalpolitik, die hat da super Hinweise.
Also toll.
Es geht eben nicht darum, dass man Parteimitglied sein muss, sondern wie kann ich mich als bürgerliches Mitglied überhaupt, also wie kann ich das überhaupt werden? Wie kann ich in der Ausschussarbeit mitwirken oder so? Der Zugang niedrigschwellig und wie gesagt, diese Broschüre ist hilfreich und gerne klären wir da auch noch weiter auf.
Ja, toll.
Es macht Spaß, man bewirkt was. Und es sind eben andere Leute da, die sagen, ja, hast du gut gemacht, finde ich total gut, dass du dich da engagierst, dass du bereit bist, deine Zeit zu investieren und dich für andere einzusetzen, weil darum geht es an der Kommunalpolitik.
Das ist ein guter Punkt, finde ich, Alexandra, weil die Menschen sind immer unheimlich schnell mit Nörgeln dabei. Und wenn Ihnen das was nicht passt, ne, also ne, was habt ihr denn da schon wieder entschieden, was habt ihr da schon wieder gemacht, anstatt mal zu sehen, ja, die wenigsten wollen da sich profilieren und Karriere machen oder so, sondern die übernehmen einfach die Verantwortung, dass diese Entscheidungen getroffen werden müssen. Und dafür verdienen sie auch Lob, finde ich auch. Übrigens auch die Männer, die das schon ganz lange machen.
Das ist völlig in Ordnung, die da auch was von abkriegen.
Ja. Aber es geht genau um diesen Kulturwandel, also was ich vorhin mit Anerkennungskultur meinte. Ne? Also dass wir, glaube ich, also wenn Politik mehr Spaß machen soll, braucht es einen anderen Kulturstil auch, also einen Umgangsstil, der also wirklich Anerkennung und Wertschätzung auch zum Ausdruck bringt. Und wenn man rumnörgeln, also das heißt ja nicht, dass ich nicht kritikfähig sein kann. Ja. Man kann auch Kritik so vermitteln, dass sie jedenfalls nicht persönlich verletzend wird. Und ich glaube, richtig, an der Stelle, da ist ganz viel Luft nach oben, um daran auch wirklich aktiv mitzuwirken, dass sich da was verändert.
Ich genieße dieses Netzwerk sehr hier mit euch. Eine Kollegin hat mir ja empfohlen, mich an euch zu wenden. Und das hat sich auf jeden Fall absolut bestätigt. Es ist großartig, mit euch ins Gespräch zu kommen. Es ist toll, irgendwie nochmal wieder Menschen kennenzulernen, mit denen man so an einem Strang zieht. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir einen gemeinsamen Inhalt verfolgen.
Das schaffen wir auch nur gemeinsam.
Vielen Dank für auch diese wirklich Anerkennung, die du da jetzt so aussprichst, und umgekehrt, also auch wir leben als Landesfrauenrat ganz wesentlich in diesen Netzwerkstrukturen auch gerade durch und mit euch, den Gleichstellungsbeauftragten vor Ort und natürlich auch mit vielen anderen, mit denen wir jetzt unterwegs waren und sind. Da können wir einfach auch noch eine weitere Verbreitung von Netzwerk in Schleswig-Holstein schaffen gemeinsam. Also erstmal vielen Dank auch für deinen Impuls und dein Engagement, Petra.
Vielen, vielen Dank. Toll, dass ihr da wart, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Mit Sicherheit.
Ja.
Einen schönen Nachmittag noch.
Ja, euch auch.
Ciao. Tschüss.